zu Ende. Die weiße Frau erschien, sobald Mo das blutgetränkte Buch wieder schloss. Der Pfeifer vergaß die Schwalbe bei ihrem Anblick und Violantes Sohn versteckte sich unter dem Tisch, an den Mo gekettet war. Doch die Tochter des Todes war nicht gekommen, um den Eichelherr zu holen. Sie kam, um ihn freizugeben. Und Reza sah die Erleichterung auf Mos Gesicht. Er vergaß alles in diesem Moment. Auch das sah Reza. Vielleicht hoffte er einen Atemzug lang, die Geschichte sei endlich zu Ende erzählt. Doch der Pfeifer war nicht mit seinem Herrn gestorben. Für ein paar kostbare Augenblicke fesselte ihn die Angst, doch als die weiße Frau verschwand, nahm sie die Angst mit sich und Reza breitete noch einmal die Flügel aus. Sie spuckte die Körner aus, während sie auf den Pfeifer zuflog, um wieder Hände zu haben, die helfen, Füße, die laufen konnten. Doch der Vogel wollte nicht weichen, und es waren Krallen, mit denen sie auf den Steinfliesen landete, gleich neben den beiden Männern. Mo sah erschrocken auf sie herab, und bevor sie begriff, in welche Gefahr sie ihn brachte, hatte der Pfeifer sich schon die Ketten um die Hand geschlungen, die Mo an den Tisch fesselten. Er fiel auf die Knie, als der Pfeifer daran zog, das Messer in der Hand, mit dem er das Papier geschnitten hatte. Doch was konnte das Messer eines Buchbinders schon ausrichten gegen ein Schwert oder eine Armbrust? Reza flatterte verzweifelt auf den Tisch. Sie würgte in der verzweifelten Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein Korn unter ihrer Zunge steckte, aber ihr fedriges Gefängnis gab sie nicht frei und der Pfeifer riss ein weiteres Mal an Mos Ketten. »Dein bleicher Engel hat sich diesmal schnell wieder verabschiedet«, höhnte er. »Warum hat er dir nicht die Ketten aufgeschlossen? Aber keine Sorge! Wir werden dir beim Sterben so viel Zeit lassen, dass deine weißen Freundinnen schon bald zurückkommen werden!« »Und jetzt mach dich wieder an deine Arbeit!« Mo richtete sich mühsam auf. »Warum sollte ich?« fragte er und schob dem Pfeifer das leere Buch hin. »Dein Herr wird kein zweites Buch brauchen. Nur deshalb war die weiße Frau hier. Ich habe die drei Wörter hineingeschrieben. Sieh selbst nach. Der Natternkopf ist tot.« Der Pfeifer starrte auf den blutigen Einband. Dann warf er einen Blick unter den Tisch, wo Jacobo hockte wie ein kleines, verschrecktes Tier. »Tatsächlich?« sagte er und zog das Schwert. »Nun, wenn das so ist, ich habe auch nichts gegen Unsterblichkeit. Also, wie ich schon sagte, mach dich wieder an die Arbeit.« Seine Soldaten begannen zu flüstern. »Seid still!« fuhr der Pfeifer sie an und wies mit der behandschuhten Hand auf einen von ihnen. »Du, geh zum Natternkopf und sag ihm, der Eichelherr behauptet, dass er tot ist.« Der Soldat hastete davon. Die anderen sahen ihm mit erschrockenen Augen nach. Der Pfeifer aber setzte Mo die Spitze seines Schwertes auf die Brust. »Du arbeitest ja immer noch nicht!« Mo wich zurück, soweit die Ketten es zuließen, das Messer in der Hand. »Es wird kein weiteres Buch geben, keines mit leeren Seiten. Jacopo, mach, dass du fortkommst. Lauf zu deiner Mutter, sag ihr, es wird alles gut.« Jacopo kroch unter dem Tisch hervor und rannte davon. Der Pfeifer sah ihm nicht einmal nach. »Als der Natternkopf seinen Sohn bekam, habe ich ihm geraten, Cosimos kleinen Bastard umzubringen«, sagte er und blickte auf das leere Buch. »Aber er wollte nichts davon hören. Dumm!« Der Soldat, den er zum Natternkopf geschickt hatte, kam atemlos in den dunklen Saal zurückgestolpert. »Der Herr sagt die Wahrheit«, keuchte er. »Der Natternkopf ist tot. Die weißen Frauen sind überall.« Die anderen Soldaten ließen die Armbrüste sinken. »Lasst uns nach Ombra zurückkehren, Herr«, stammelte einer. »Diese Burg ist verhext. Wir können den Eichelherr ja mitnehmen.« »Eine gute Idee«, sagte der Pfeifer und lächelte. »Nein.« Reza flatterte ihm noch einmal ins Gesicht und hackte ihm das Lächeln von den Lippen. Es war der Vogel, der das tat. Oder war sie es? Sie hörte, wie Mo aufschrie, als der Pfeifer mit dem Schwert nach ihr schlug. Die Klinge schnitt ihr tief in den Flügel. Sie fiel. Und plötzlich hatte sie wieder Menschenglieder, als hätte der Pfeifer den Vogel aus ihr herausgeschnitten. Der Pfeifer starrte sie ungläubig an, doch als er das Schwert hob, stieß Mo ihm das Messer in die Brust, tief hinein durch den kostbaren Stoff, in den der Silbernasige sich so gerne kleidete. Wie erstaunt er Mo ansah, als er starb. Doch seine Soldaten waren noch da. Mo nahm dem Pfeifer das Schwert ab und trieb sie zurück, fort von der Schwalbe. Doch es waren viele, und Mo war immer noch an den Tisch gekettet. Schon bald war überall Blut auf seiner Brust, auf seinen Händen, auf den Armen. War es seins? Sie würden ihn töten, und sie würde wieder nur zusehen können, zusehen, wie sie es schon so oft in dieser Geschichte getan hatte. Doch plötzlich fraß Feuer die Ketten, und Staubfinger stand schützend über ihr, auf der Schulter den Marder. Neben ihm stand Jacopo, dessen Gesicht so sehr den Statuen seines toten Vaters ähnelte. »Ist sie auch tot?« hörte sie ihn fragen, während die Soldaten schreiend vor dem Feuer flohen. »Nein«, hörte sie Staubfinger antworten, »nur ihr Arm ist verletzt.« »Aber sie war ein Vogel«, sagte Jacopo. »Ja«, das war Moos Stimme, »klingt das nicht nach einer guten Geschichte?« Es war plötzlich so still in dem großen Saal. Keine Kämpfe mehr, keine Schreie, nur das Feuer knisterte und sprach mit Staubfinger. Mo kniete sich neben sie, Blut überall, doch er lebte, und sie hatte wieder eine Hand, um nach der seinen zu greifen. Und alles war gut.